HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. 617 Kilogramm Müll wirft jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr in die Tonne. Besonders der Anteil an Verpackungsmüll wird immer größer. Olga Witt wollte da nicht mehr mitmachen. Sie versucht mit ihrer Familie komplett müllfrei zu leben. Zero Waste heißt diese Bewegung und sie findet in Deutschland immer mehr Nachahmer. Olga Witt hat ihr Leben völlig umgekrempelt, ihren Beruf als Architektin an den Nagel gehängt und den ersten Unverpacktladen in Köln mitgegründet. Tante Olga heißt er und dort gibt es alles lose und unverpackt. Olga Witt, jetzt in HR Info, das Interview. Olga Witt, wann haben Sie sich zuletzt beim Einkaufen so richtig geärgert über eine unsinnige Verpackung, die Sie entdeckt haben?
Eigentlich mache ich das schon lange nicht mehr, weil ich mittlerweile solche Scheuklappen entwickelt habe. Wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich ganz gezielt dahin, wo ich die Sachen bekomme, die ich suche. Und alles andere blende ich mittlerweile aus.
Ehrlich, Sie gehen gar nicht in den ganz normalen Supermarkt mehr?
Also ich gehe in den Bioladen. Da beziehe ich bisher noch mein Gemüse und einige Milchprodukte und auch Käse. Aber die ganzen Regale, die verpackt sind, also ich gehe einfach dran vorbei und ich sehe sie gar nicht mehr so richtig.
Sie haben den ersten Unverpacktladen in Köln mitgegründet, Tante Olga heißt der. Da habe ich natürlich sofort das Bild im Kopf vom Tante-Emma-Laden mit Vitrine, Tresen, großem Ladenschrank so im Hintergrund aus Holz mit ganz vielen Schubladen. Sieht es bei Ihnen so ähnlich aus im Laden?
Also wir haben den Namen Tante Olga natürlich dementsprechend gewählt, um an das Einkaufen im Tante-Emma-Laden anzulehnen. Also wieder das gute, ruhige Einkaufen, wo man sich auch unterhalten kann und viel Austausch hat, was nicht so anonym ist. Und man weiß, wer da steht und welche Produkte das sind. Daran haben wir den Namen natürlich angelehnt, aber wir wollten das natürlich in die heutige Welt transferieren und deswegen haben wir auch ein modernes Design gewählt. So dass man sich eben nicht fühlt wie in einem alten Bioladen, sondern wie in einem modernen, schönen Raum.
Nehmen Sie mich doch mal gedanklich mit durch Ihren Laden. Bei Ihnen kriegt man ja alles lose. Das ist ja das Konzept. Es soll ja nichts eingepackt sein. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das Kernstück sind eigentlich die Spendersysteme. Also es sind Gravitationsspender. Da kommen die Lebensmittel rein. Und mittels eines Hebels kann man dann sein Gefäß darunter halten und dann sich die Lebensmittel abfüllen. Das ist eigentlich am komfortabelsten. Also gerade die trockenen Lebensmittel kann man sehr gut in Stoffsäckchen zum Beispiel füllen und dann zu Hause dann erst umfüllen in Gläser oder Dosen.
Aber Sie haben nur trockene Lebensmittel. Geht ja wahrscheinlich gar nicht anders. Reis, Nudeln, Getreide, Mehl, Zucker, was noch?
Hülsenfrüchte, sehr viel Müsli haben. Wir haben aber auch viele Teesorten, Gewürze, Schokolade, Süßigkeiten. Das Kernsortiment sind trockene Lebensmittel. Wir haben aber mittlerweile auch Brot und Brötchen im Angebot. Dann bekommen wir von einem regionalen Bauern bekommen wir Eier und Milch und demnächst wird noch Honig hinzukommen, Obst. Und was wir eigentlich auch als allererstes eben im Sortiment hatten über unseren Online-Shop, sind vor allem Kosmetikprodukte. Solche Kosmetikprodukte, die man braucht, wenn man eben müllfrei auch im Badezimmer wegkommen will. Also eigentlich alles, was man braucht, um müllfrei leben zu können. Das sind zum Beispiel Haarseifen oder Zahnputztabletten, Rasierhobel, Menstruationstassen. Also so ganz viele Spezialprodukte auch, die man im normalen Handel sonst nicht bekommt.
Moment mal, Zahnpasta-Tabletten? Das habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Ja, die Zahnputztablette ist wirklich so eine kleine Tablette, die zerkaut man auf den Schneidezähnen und dann kann man damit dann wie gewohnt putzen. Mhm. Und dadurch erspart man sich natürlich die ganze Zahnpastatube, die Konservierungsstoffe, man muss weniger Wasser durch die Gegend transportieren. Das ist der Vorteil.
Das Geheimnis an diesen ganzen Dingen ist ja, glaube ich, dass es die Grundstoffe eben in dieser trockenen, festen Form gibt.
Genau, und darauf setzen wir auch. Also es gibt auch viele Unverpacktläden, die dann Kosmetikprodukte zum Abfüllen zum Beispiel anbieten oder Reinigungsmittel. Das machen wir bisher nicht, weil wir eben versuchen, die in fester Form anzubieten, um diese gigantischen Mengen an Wasser, die transportiert werden, zu reduzieren und natürlich auch die Verpackung, die wir dann im Laden haben. Also es soll ja nicht nur für den Kunden müllfrei werden, sondern auch für uns zunehmend den Müll reduzieren.
Dann gibt es ja noch eine Kaffeeecke bei Ihnen, denn man kriegt auch die Bohnen bei Ihnen lose, wenn man sein Säckchen mitbringt.
Genau.
Und man kriegt sogar Coffee to go, aber natürlich nicht in diesen ollen Plastikbehältern, die man dann sofort wegschmeißt.
Genau, wir haben keinerlei Einwegbecher da und natürlich ist das jetzt so ein Stück weit eine Form von Erziehung, die da auch erst passieren muss. Also es kommen halt schon oft Leute rein, die gerne einen Kaffee hätten, aber keinen Becher dabei haben. Und dann versuchen wir zu improvisieren. Dann fragen wir, ja, wie wäre es mit einem Schraubglas? Oder bringst du uns die Tasse gleich wieder? Gab es schon alles? Und es funktioniert erstaunlich gut.
Also die Leute lassen sich umerziehen.
Ja, also es gibt sehr viele Menschen, die dieses Bewusstsein dafür haben, dass es keine gute Idee ist, 230.000 Kaffeebecher in der Stunde wegzuschmeißen und insofern das auch annehmen, dass wir versuchen, andere Lösungen zu finden.
Olga Witt in HR Info, das Interview. Sie ist Mitbegründerin des ersten Unverpacktladens in Köln und sie versucht mit ihrer Familie ein Leben ohne Müll zu führen. Zero Waste heißt diese Bewegung, der sie angehören und die ja in Deutschland immer mehr Nachahmer findet. Es geht ja darum, Müll zu vermeiden und vor allem diesen unnötigen Verpackungsmüll, den man ja häufig findet. Also Obst und Gemüse ist oft dick in Folie eingepackt oder eben auch diese ganzen trockenen Lebensmittel, Reis, Nudeln und so weiter. Da wollen Sie ja dagegen angehen. Ich habe, nachdem ich Ihr Buch Ein Leben ohne Müll mal gelesen habe, mich versucht, da durchzutesten und habe mal geschaut, wo ich denn was unverpackt kriege. Also unverpacktes Obst und Gemüse, das geht eigentlich schon ganz gut. Das gibt es nicht nur im Bioladen, sondern auch in gut sortierten, ganz normalen Supermärkten. Schwieriger wird es dann aber, wenn man Käse oder Wurst oder auch Fleisch kaufen will an der Theke und darf dann seine Tupperdose nicht über die Theke reichen, ist mir auch schon passiert. Da wurde dann argumentiert, das dürfen wir nicht annehmen wegen der Hygienevorschriften. Das haben Sie ja sicher auch schon erlebt. Was macht man denn dann?
Also man darf es in der Tat nicht. Man kann es aber ein Stück weit umgehen. Also wenn ich Käse kaufe, dann machen wir den Käseaustausch oben auf der Theke. Also der wird mir dann in die Tupperdose hineingelegt. Und das funktioniert wunderbar. Und wenn der Laden dafür offen ist, dann machen die das. Also das ist dann auch hygienisch kein Problem. Es gibt natürlich viele, gerade die großen Läden und Ketten, die machen das dann trotzdem nicht, aus Sorge und Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Und deswegen gehen wir auch bewusst eher zu kleineren Läden einkaufen.
Aber wenn ich diese kleineren Läden eben nicht in meiner Nähe habe, dann muss ich mich doch auch in gewisser Weise in meiner Lebensqualität einschränken und ja schon auf einiges verzichten, was ich eben nicht kriegen kann.
Ja, das ist immer die Frage, ob man sich dann wirklich in seiner Lebensqualität einschränkt. Also wenn man die Veganer fragt, dann steigt die Lebensqualität, wenn man keinen Käse und kein Fleisch mehr konsumiert, eigentlich nur an. Also das ist eine Definitionssache. Man fängt auch nicht an, seinen Müll zu reduzieren und lässt alles andere außen vor. Also da geht zum Beispiel einher, dass wir nur noch Bio-Lebensmittel konsumieren. Es ist irgendwie paradox, müllfrei zu leben, aber dann konventionelle Produkte zu konsumieren. Zum Beispiel. Und so liebäugle ich auch damit, mich noch viel veganer zu ernähren, weil das für mich einfach Stück für Stück mehr Sinn ergibt. Und das sind alles Fragen, an die man dann kommt. Und dann ist es auch nicht so, dass ich jetzt hier sitze, ich muss das jetzt machen und leide darunter den halben Tag und fühle mich schlecht. Ich mache das, das ist ja eine bewusste Entscheidung, die man getroffen hat und man fühlt sich eigentlich gut damit.
Ich habe da immer dieses Filmchen im Kopf, das ich mir auf YouTube angeguckt habe. Sie geben ja auch Workshops, sie geben Ratschläge und Tipps, wie man auch viele Sachen selbst machen kann, um eben die Umverpackung zu vermeiden. Ich sehe Sie da in einem Film Kernseife raspeln oder ich glaube, es war Olivenseife. Sie hatten da so ein Stück Olivenseife in der Hand und haben das so ganz sorgfältig in einen Topf reingeraspelt, reingehobelt. Dann musste das Ganze aufgekocht werden und mit Wasser versetzt werden. Und am nächsten Tag hat man dann selbstgemachte, so flüssige Seife.
Waschmittel.
Genau. Ich frage mich nur, dazu hat ja nicht jeder Zeit, diese ganzen Dinge selbst zu machen, um Plastikmüll zu vermeiden. Es ist zwar ein guter Ansatz, aber
ich glaube, das ist das Kernproblem, dass wir glauben, zu nichts mehr Zeit zu haben. Also desto länger man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr sieht man auch Zusammenhänge. Also wir arbeiten ja doch schon erstaunlich viel. Und natürlich, wenn wir dann von der Arbeit nach Hause kommen, dann hat der Tag immer noch irgendwie 5 Stunden. Wir sind aber zu kaputt und zu fertig und setzen uns vor den Fernseher, anstatt uns in der Zeit zum Beispiel mal eben 10 Minuten zu nutzen, um ein bisschen Seife zu raspeln. Das ist eine Frage der Verteilung. jetzt zum Beispiel gucken gar keinen Fernsehen mehr und der Tag hat erstaunlich viele Stunden, wenn man keinen Fernseher hat. Und dann geht es ja auch nicht nur um Verpackungsmüll. Also dann holt man sich halt von mir aus sein Waschmittel verpackt und dann geht man halt an anderer Stelle weniger konsumieren. Dann kommt man unterm Strich auch besser weg. Also irgendjemand muss ja diese Vorreiterrolle übernehmen und diese Bewegung auch vorantreiben. Und ja, diese Rolle habe ich ein Stück weit auch mit übernommen. Und es kann ja jeder dort anfangen oder seine Kraft einsetzen, wo es ihm leichter fällt.
Sagen Sie mir doch mal ein Beispiel, womit haben Sie angefangen? Was war der erste Schritt, den Sie gegangen sind Richtung müllfreies Leben?
Also Bodylotion. Also ich habe mich früher auch eingecremt wie eine Wahnsinnige, weil ich immer so trockene Haut hatte. Und irgendwann dachte ich, vielleicht habe ich auch trockene Haut, weil ich mich ständig eincreme. Und das hat sich dann auch so als Wahrheit herausgestellt. Und ich habe damit aufgehört. Und mittlerweile ist meine Haut regeneriert und braucht das zum Beispiel gar nicht mehr. Viele Dinge brauchen wir eigentlich gar nicht. Auch wenn die Werbung sagt, dass wir das brauchen, ist es nicht unbedingt so.
Also es geht nicht nur um bewusstes Einkaufen und Vermeiden von Müll. Letztendlich steckt eine ganze Lebensphilosophie dahinter. Also es geht streng genommen eigentlich um Konsumverzicht. Kann man das so sagen?
Auch. Vor allem würde ich damit anfangen, alles zu hinterfragen. Gucken, ist das überhaupt richtig? Ist das für uns überhaupt richtig? Ist das gesund? Ist das gut im Zusammenhang? Ist das gut für die Welt? Und wenn man diese Dinge hinterfragt, dann kommt man sehr häufig an den Punkt zu sagen, nein, ist es nicht, ich muss einen anderen Weg gehen. Und da steckt auch sehr viel Konsumverzicht drin. Denn die meisten Produkte, die wir konsumieren, hängen irgendwie mit Ausbeutung von der Natur, von anderen Menschen und anderen Regionen zusammen. Ich weiß nicht, eigentlich wissen wir es ja, aber wir verschließen die Augen davor. Und wenn man sich dessen bewusst macht, dass es wirklich an dem Konsum hängt, dann kann man auch irgendwann nicht mehr sagen, ich tausche jetzt einfach alles gegen grüne Produkte aus. Denn auch grüne Produkte, also in der Menge, in der wir konsumieren, funktioniert das einfach nicht. Es ist einfach zu viel. Und wenn man das nicht mehr möchte, dann führt es zu starker Konsumreduzierung. Mhm. Ja.
Sie waren früher Architektin, haben auch ganz normal in einem Architekturbüro gearbeitet und haben dann aber, man kann fast sagen, von heute auf morgen ihr Leben verändert, haben den Job gekündigt, sind erstmal 6 Monate nach Südostasien geflogen, um sich neu zu sortieren. Gab es da einen bestimmten Auslöser?
Also wie ich schon angedeutet habe, dieses Hinterfragen der Dinge. Also ich habe auch mein komplettes Leben hinterfragt. Ich habe meinen Freundeskreis hinterfragt, mein Umfeld und meine Tätigkeit den ganzen Tag. Also ich habe 8 Stunden im Büro gesessen und regelmäßig auf die Uhr geguckt und gewartet, bis der Tag vorbeigeht. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und ich merkte so, das ist nicht die Art und Weise, in der ich meine Zeit verbringen möchte. Und ich wusste aber keine Lösung. Und das ist, glaube ich, auch häufig so, dass man einfach so in diesem Hamsterrad drin steckt und da gar nicht rauskommt. Und ich dachte mir, ich muss einen Schlussstrich ziehen, damit ich Abstand gewinne, um herauszufinden, was ich eigentlich wirklich will und wo ich hingehöre.
Und wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das rausgefunden?
Ich habe wirklich gekündigt und bin nach Südostasien geflogen, was rückwirkend natürlich total paradox klingt, weil Fliegen jetzt nicht gerade das ökologischste der Welt ist.
Sie hätten mit dem Fahrrad hinfahren müssen. Das wäre dann ökologisch korrekt gewesen.
Ich bin dann vor Ort mit dem Fahrrad gefahren. Ah, ja. Das war auch eine tolle Erfahrung. Aber ich war noch nicht an dem Punkt. Und jetzt bin ich an dem Punkt. Ich bin früher viel geflogen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich brauche es nicht mehr. Ich habe gelernt, ob ich jetzt in Südostasien bin oder in Köln, das ist eigentlich egal. Es geht nicht darum, wo ich bin, sondern was ich mit meiner Zeit mache und dass ich mein Glück auch finden kann ohne Strand zum Beispiel.
Olga Witt in HR Info das Interview über ihren Weg, ihren Start in die Bewegung Zero Waste. Ich habe unsere Interviewbox für Sie hier dabei. Da kommen immer kleine Überraschungen rein für unsere Interviewgäste. Sie können das jetzt nicht sehen, weil Sie uns aus Köln zugeschaltet sind, aber ich kann Ihnen das natürlich erklären, was da drin ist. Soll ich das mal für Sie aufmachen?
Ja, da bin ich gespannt.
Also ich sage mal, was da drin ist. Man muss dazu wissen, Sie sind eine junge Mutter, Sie haben einen kleinen Sohn, der ist 8 Monate alt. Das ist ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Mann Gregor, den sie durch ihre Verwandlung in einen anderen Menschen kennengelernt haben erst. Und der hat auch 3 Kinder mit in die Ehe gebracht. Aber das ist ihr erstes gemeinsames Kind. Und ich habe da reingetan Vielleicht können Sie es hören. Eine handelsübliche Einwegwindel. Also so richtig schön mit rundum Auslaufschutz und Klebebändchen an den Seiten. Fühlt sich ganz gut an, so wie fast wie Baumwolle. Könnte ich Ihnen das schenken? Ich weiß es nicht, ob Sie auf der anderen Seite die Augen schon verdrehen oder...
Ich bin grundsätzlich sehr skeptisch Geschenken gegenüber und versuche sie, soweit es geht, zu vermeiden. Aber ja, Sie können sich ja schon denken, dass das nicht mein Lieblingsgeschenk werden wird.
Warum?
Eine Windel, auch sie mag sich anfühlen wie Baumwolle, ist natürlich nicht aus Baumwolle. Es ist natürlich aus Kunststoffmaterialien und verwest in 450 Jahren nicht. Und es ist auch nicht wirklich gesund für das Kind. Also Windeldermatitis ist zum Beispiel ein Stichwort, was eben viele Kinder haben. Und ja, es geht so einfach ohne. Ich kann es auch manchmal nicht verstehen, dass man Kinder in die Welt setzt und dann sich so wenig darüber Gedanken macht. Ja, wie gehe ich eigentlich umweltgerecht mit diesem Kind um?
Und das heißt, Sie nutzen Stoffwindeln?
Wir haben natürlich, also unsere Windeln sind tatsächlich auch aus Kunststoffmaterialien, aber wir werfen sie natürlich nicht weg, sondern nutzen sie immer wieder. Wir haben dann Einlagen drin, die man waschen kann. Und was wir auch machen, ist, dass unter dem Stichwort windelfrei, was ein bisschen irreführend ist, weil das Kind hat eine Windel an, aber immer wenn man merkt, dass es aufs Klo muss, dann kann man es abhalten, also übers Klo halten und dann pinkelt es frei oder scheidet frei aus. Und das ist sehr schön, das zu sehen. Und ich glaube, das Kind fühlt sich damit auch sehr wohl.
Sie haben ausgerechnet in Ihrem Buch für ein Baby fallen an rund 5000 gebrauchte Windeln und ein Müllberg von 1400 Kilo. Muss man sich mal vor Augen führen. Das ist eine ganze Menge. Gehen wir mal weiter. So, das ist eine schöne Packung Feuchttücher. Also ich war ehrlich gesagt bei meinen beiden Kindern immer froh, dass ich diese praktischen feuchten Tücher zur Hand hatte. So, würden Sie das annehmen?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür. Ich halte mein Kind übers Waschbecken und wasche es dort und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wann ich ein Feuchttuch benutzen sollte.
Letzter Versuch, ich habe hier noch was drin. Eine Babyrassel, das braucht doch jedes Kind zum Spielen, ist allerdings aus Plastik. Also es ist so ein Ball, da drin ist noch ein kleinerer Ball und da drin ist so ein kleines Glöckchen. Würden Sie auch nicht als Geschenk annehmen, vermute ich mal.
Wenn Sie es gebraucht hätten von Ihrem Kind, dann würde ich es annehmen. Ich versuche das zu vermeiden, dass man mir neue Dinge grundsätzlich schenkt, mir und natürlich auch dem Kind, weil ich nicht möchte, dass man so etwas extra für mich produziert. Aber wenn es schon da ist und es wird nicht mehr gebraucht, mein Gott, also das Kind hat auch Spielzeug und es hat auch Plastikspielzeug, aber es ist alles gebraucht und das finde ich schön, weil so wird es wenigstens weiter genutzt.
Tauschen und schenken, das ist auch so eine wichtige Maxime in dieser Bewegung Zero Waste. Vor kurzem wurde ja auch eine neue Studie veröffentlicht. Die Weltnaturschutzunion hat eine Untersuchung angestellt zum Thema, wie winzige Plastikpartikel aus Kleidung und Reifen, das hat jetzt nichts mit Windeln zu tun, aber es handelt sich um winzige Plastikpartikel, wie diese kleinen Partikel die Weltmeere immer mehr zumüllen. Diese Partikelchen reiben sich beim Waschen oder Autofahren permanent ab. Und irgendwann landen sie dann über Abwasser, Wind und Regenwasser im Meer. Insgesamt gelangen nach Schätzung jedes Jahr weltweit 9,5 Millionen Tonnen Plastik ins Meer. Da hat man dann gesehen, was das für katastrophale Folgen schon jetzt hat und welche Bedrohung das für uns bedeutet. Machen Ihnen solche Untersuchungen zusätzlich Angst?
Angst eigentlich nicht. Sie lösen zusätzlich Unverständnis aus, dass wir so sehr die Augen davor verschließen, vor diesen, naja, wirklich auf der Hand liegenden Fakten und nicht dementsprechend handeln. Beziehungsweise führen mein Bestreben an, noch mehr vorzumachen, wie einfach es sein kann, tatsächlich anders zu leben. Dass es der richtige Weg ist.
Was sagen eigentlich Freunde und was sagt Ihre Familie zu Ihrem Lebensstil, der ja doch ziemlich exotisch ist, auch gerade wenn man 4 Kinder im Haushalt hat.
Ja, erstaunlicherweise kann ich meine Familie und meine Freunde, also ich glaube schon, dass es so ein bisschen abfärbt natürlich, was ich tue, aber so ganz folgen tun sie mir jetzt nicht. Also es sind tatsächlich eher andere Leute, die ich nicht kenne, die ich da auch positiv beeinflusse und zu denken gebe und die dann auch sich umstellen.
Ach so, mit den Eltern und Großeltern gibt es Streit darüber, oder?
Ja, natürlich ein Stück weit schon. Also Ich versuche natürlich nicht so heranzugehen, dass ich da irgendwie versuche zu missionieren, weil das funktioniert einfach nicht. Das hat noch nie funktioniert. Das hat damals bei meinen Eltern und mir nicht funktioniert. Das funktioniert auch andersrum nicht. Man kann eigentlich nur vorleben und naja, oft ist es ja so, desto älter die Menschen werden, desto designierter sind sie auch schon und desto weniger bereit, irgendwas zu ändern. Und an der Stelle muss ich auch sagen mit meinen Großeltern, ja gut, sie sind es vielleicht nicht, die die Welt verändern werden. Vielleicht konzentriere ich mich eher auf die jüngere Generation, die wirklich noch was in der Hand hat und noch bereit ist, was zu ändern und auf die es ja auch ankommt.
Aber irgendwas muss Ihnen Ihre Familie ja mitgegeben haben, denn sonst hätte dieses Thema Sie nicht so komplett erfasst.
Ja, haben sie auch, glaube ich. Also ich erinnere mich noch, dass ich schon in der Grundschule gegen eine Müllverbrennungsanlage demonstriert habe. Und wir hatten auch schon Stofftaschentücher. Das war ganz normal. Und wir waren damals auch schon so ein Stück weit irgendwie anders. Das hat sich dann so ein bisschen rausgewachsen, auch mit der Pubertät. Und meine Eltern waren, glaube ich, dann auch irgendwann, hatten dann nicht mehr so den Draht zu. Aber ich glaube, das hat schon den Grundstein gelegt, was dann jetzt meinem Erwachsenen-Dasein auch irgendwann wiederkam.
Dieser Trend Zero Waste, hört man ja auch am Namen, kommt aus den USA und da gibt es Hardliner, die ihren Jahresmüll auf die Größe eines ganzen Einmachglases reduziert haben. Das ist unvorstellbar, denn die Deutschen produzieren ja pro Kopf im Jahr 617 Kilo Müll. Und damit belegen wir einen Spitzenplatz in der Europäischen Union. Wie viel Müll fällt im Jahr in Ihrem Haushalt an?
Also ich habe mich anfangs auch an diesen, wie Sie es nennen, Hardlinern orientiert, weil da kommt das natürlich her und habe auch versucht, meinen Müll zu zählen. Aber irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, das ist überhaupt nicht das, worum es geht, sein Einmachglas in die Kamera zu halten. Das ist nicht so relevant. Relevant ist, das große Ganze zu sehen. Also worum geht es denn da? Es geht um Ressourcen, die verbraucht werden und verschwendet werden und weggeworfen werden. Es geht nicht darum, ein Fitzelchen Papier einzusparen. Und diese Ressourcen, wenn ich jetzt ständig durch die Gegend fliege und dann aber nur ein Einmachglas Müll habe, ist auch die Frage, in welchem Verhältnis steht das? Mhm. Und wir haben sehr, sehr wenig Müll. Es hat sich, ich würde mal sagen, um 90% reduziert, aber wir haben auch immer noch Müll, gerade auch mit den drei anderen Kindern, die noch in unserem Haushalt zeitweise leben, die auch ihr Leben einfach so weiterleben.
Wenn Sie sich, und das haben Sie eben getan, als Vorreiterin dieser Bewegung hier auch in Deutschland bezeichnen, sind Sie eine Aktivistin, die regelmäßig Brandbriefe schreibt, zum Beispiel an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks? Bewegen Sie in die Richtung auch irgendwas?
Ich würde es tatsächlich tun, wenn ich nur ein Fitzelchen mehr Zeit hätte. Ich kämpfe da eher auf einer anderen Ebene im Moment, aber ich finde es schon sehr wichtig, denn ich glaube, dass die Politik was ändern muss, wenn man wirklich was verändern will. Und ich finde es auch sehr seltsam, dass immer das eine behauptet wird und das andere getan wird. Also wenn man wirklich möchte, dass der CO2-Ausstoß reduziert, also dann muss man auch die entsprechende Politik machen und nicht das Wirtschaftswachstum ständig vorankurbeln. Also ich glaube schon, dass man da irgendwas Regulierendes einführen sollte, sei es irgendwie eine höhere Besteuerung von stark verpackten Lebensmitteln oder von Verpackungsmaterialien oder allein schon, dass die biozertifizierten Unternehmen dafür zahlen müssen, dass sie sich zertifizieren lassen und die konventionellen müssen gar nichts zahlen. Also es ist irgendwie eine Umverteilung oder eine Subvention gibt. Also das wäre höchst sinnvoll, weil in der Tat kämpfen wir natürlich gegen Massen und sind nur ein kleines Licht und versuchen hier eine Bewegung voranzutreiben.
Also Sie betrachten Ihren Laden auch so ein bisschen so als revolutionäre Keimzelle.
Ja, schon.
Dass ja etwas Neues entstehen kann.
Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich ganz Köln von Müll befreie damit, aber ich setze auf jeden Fall, ich sehe einen Gedanken und das sieht man auch. Und die Menschen kommen und informieren sich und reden darüber und das zeigt, das ist Thema und das ist das Wichtige, ne? Dass es rausgeht und diese Message verbreitet wird, dass wir langsam mal Verantwortung übernehmen müssen und unsere Konsequenzen daraus ziehen müssen, was wir tun.
Dankeschön, Olga Witt, Mitinhaberin des ersten Kölner Unverpackt-Ladens Tante Olga und eine Vertreterin der Zero-Waste-Bewegung. Ihr Buch heißt Ein Leben ohne Müll. Alle Infos zum Thema und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.